Huch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten.
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.
Grüß euch zu Folge 4 von Huch zur, sagen Tom Meyer und Gregor F. Waltl. Ja, Tom, Folge 4, geballte Infos und wieder ganz viel Neues, oder?
Ja, Gregor, wir beide waren ja im übertragenen Sinn wieder auf Stimmenfang und da ist diesmal wieder einiges zusammengekommen. Ich habe beispielsweise mit Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, mit dem Leiter der Feuerwehrschule Gerhard Krein, mit Martin Mittenecker und Herbert Hasenbichler von den Landesbrandverhütungsstellen aus dem Burgenland und der Steiermark sowie mit Christian Herrmann, Teamleiter an der Feuerwehrschule, gesprochen.
Super, danke Tom. Bei Herbert Hasenbichler machst du ja schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Ausgabe. Da geht es nämlich um das Brandgeschehen in der Steiermark. Wie viele Brände passieren und warum werden die Schäden dabei immer teurer, obwohl es insgesamt weniger Brandereignisse gibt? Aber das gibt's beim nächsten Mal. Tom, du hast jetzt wieder eine Reihe tatsächlich herausragender Fachleute wieder vors Mikro geholt.
Und es waren wirklich sehr, sehr tolle Gespräche. Das sind wieder richtig interessante Einblicke dabei.
Bevor wir zu unseren aktuellen Themen kommen, ist es uns beiden aber ein persönliches Anliegen, von einem sehr geschätzten Kameraden und lieben Freund Abschied zu nehmen. Die steirische Feuerwehrfamilie trauert um Oberbrandrat Ingenieur Johann Dietert, der am 11. Oktober nach kurzer schwerer Krankheit völlig unerwartet verstorben ist. Sein Tod reißt eine tiefe Lücke, nicht nur in seiner Heimatfeuerwehr Wald am Schoberbass, sondern im gesamten Bereichsfeuerwehrverband Leoben und sicherlich weit darüber hinaus. Mit seinem Tod verliert die Feuerwehrfamilie einen außergewöhnlichen Menschen, der sein Leben in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat. Sein Einsatz, sein Wissen und vor allem seine Menschlichkeit werden fehlen und unvergessen bleiben. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm zeitlebens nahegestanden sind. Wir werden dir, lieber Johann, stets sein ehrendes Andenken bewahren. Ruhe in Frieden, gut heil. Neuerungen beim Kursbuchungssystem bei der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring. E-Mobilität im Einsatz. Was macht den Einsatz auf Autobahnen besonders? Und wir haben mit Löschmeister der Verwaltung Reinhard Klug einen ganz besonderen Feuerwehr-Quereinsteiger zu Gast. Los geht's jetzt mit Thema Nummer 1, E-Mobilität im Einsatz. Wie in unserem letzten Podcast angekündigt, widmen wir uns nun einem Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: Brände und Unfälle mit Elektrofahrzeugen. Während die Neuanmeldungen heuer in der Steiermark bei Benzinern um 14,5%, bei Diesel-Pkw sogar um 32,8% rückläufig sind, legten Hybridfahrzeuge erneut um starke 15% zu. Insgesamt machen also elektrifizierte Fahrzeuge inklusive Hybride bei Neuanmeldungen bereits 58% in der Steiermark aus. Ein klarer Trendwechsel. Mit dieser neuen Technologie kommen aber auch neue Herausforderungen, insbesondere für uns Einsatzkräfte. Wie unterscheidet sich also ein Brand eines Elektrofahrzeugs von einem herkömmlichen Verbrenner? Welche Risiken bestehen für die Feuerwehr im Einsatz? Und wie bereiten sich unsere Feuerwehren in der Ausbildung auf diese Szenarien vor? Darüber spricht nun Tom Meyer mit Bundesfeuerwehrrat Ingenieur Martin Mittenecker, Leiter des Referats 4 im österreichischen Bundesfeuerwehrverband, zuständig für den vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutz, und mit OBI des Landesfeuerwehrverbandes Christian Herrmann, Teamleiter für Technik, Sanität und vorbeugenden Brandschutz in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring.
Martin, welche Unterschiede gibt es aus deiner Sicht bzw. aus Feuerwehrsicht bei Bränden von E-Autos im Gegensatz zu klassischen Verbrennern?
Also ich würde mal sagen, die Elektrofahrzeuge ist die Brandbekämpfung schwerer, aufwendiger aufgrund der Anordnung der Batterien in einen geschlossenen Metallbehälter, sage ich jetzt einmal sehr vereinfacht. Dieser Metallbehälter hat aber einen guten Grund. Er soll die Batterien, die Akkus vor mechanischer Einwirkung bei Unfällen schützen. Von der Statistik her kann man bis jetzt nicht behaupten, in keinster Weise behaupten, dass Elektroauto häufiger brandverursachend sind als konventionelle Antriebe, sage ich jetzt einmal. Es gibt eine amerikanische Statistik, ich kann jetzt die Richtigkeit nicht überprüfen, aber es ist veröffentlicht und aus dieser geht hervor, dass eigentlich Hybridfahrzeuge am häufigsten brennen. Dann kommen von der Häufigkeit her die konventionellen Antriebe und erst an dritter Stelle kommen die Elektroantriebe. Wenn man sich das Thema im Detail anschaut, die Elektrofahrzeuge, hochwertige Elektrofahrzeuge, also Autos, ist wirklich nicht feststellbar, dass die häufiger brennen. Wir führen das darauf zurück, dass die Ladeelektronik sehr aufwendig ist und sehr hoch entwickelt ist, dass die Akkus praktisch sorgfältig geladen werden, sorgfältig überwacht werden, dass es hier zu relativ wenig Bränden kommt. Ein bisschen Sorgen machen wir so Elektroroller, Roller für Kinder, sonstige elektrische Fortbewegungsmittel oder elektrisch angetriebene Fortbewegungsmittel für Kinder. Hier sind auch relativ starke Akkus verbaut. Aufgrund der Gesamtanschaffungskosten dieser Geräte ist die Ladeelektronik natürlich nicht so hochwertig. Und hier kommt es schon zu einer etwas häufigeren Brandursache in diesem Bereich.
Du sprichst jetzt von einer sehr hochentwickelten Akkutechnologie im Bereich der E-Fahrzeuge, auch was die Ladesicherheit anbelangt. Was bedeutet das deiner Einschätzung nach? Wird das in Zukunft für uns Feuerwehren einfacher oder schwieriger im Einsatzfall?
Also ich glaube, dass es einfacher wird. Die Akkutechnologie geht schon in eine Richtung, die vermuten lässt, aufgrund der Materialien, die verbaut werden, dass es unproblematischer wird. In welchen Intensität das ausfällt, glaube ich, kann man noch nicht sagen. Aber die Elektroantriebe sind jetzt von den Brandursachen her aktuell nicht wirklich ein Problem. Die Herausforderung für die Feuerwehr ist natürlich, wenn die Traktionsbatterie beginnt zu brennen, also wenn es dann ein Elektroauto brennt aus einer anderen Ursache, so wie jedes andere Fahrzeug auch, Klimaanlage, normale 12-Volt-Installation, dann ist es genauso zu löschen wie jedes andere Fahrzeug. Es heißt nicht zwingend, dass wegen einem Brand, bleiben wir bei dem Beispiel Klimaanlage, dass jetzt sofort die Traktionsbatterie in Brand gerät, das heißt das nicht zwingend. Dann kann man die Temperatur überwachen, das kann Auslöser, kann durchaus sein, Fahrzeugbrand, Elektroauto, andere Ursache als Batterie. Man löscht es aus, die Batterie bleibt kalt, sage ich jetzt einmal, Fall erledigt. Wenn die Traktionsbatterie anfängt zu brennen, dann ist der Löschvorgang natürlich schwierig, weil eben dieser Kokon, sage ich jetzt einmal, um die Batterien ist, aus mechanischer Schutz notwendig, vor dem ich persönlich ein bisschen Respekt habe, was passiert nach einem wirklich massiven Unfall, wo dieser Kokon auch so schwer beschädigt wird, dass drin enthaltenen Akkus beschädigt werden und dann brandverursachend sind, wird die Brandbekämpfung schwierig, was passiert mit den Personen. Aber es hat auch jetzt Unfälle gegeben, wo aufgrund der Intensität des Aufpralls ein Fahrzeug zu brennen begonnen hat. Also zurzeit gibt es keine Zahlen, die nachweisen würden, dass es jetzt gefährlicher ist, dass es häufiger brennt. Schwierigkeit löschen des Brandes der Traktionsbatterien, wenn sie einmal durchbrennen.
In diesem Zusammenhang gleich meine nächste Frage an dich. Welche Art an zusätzlichen Gerätschaften oder speziellen Ausrüstungsgegenständen braucht es für die Feuerwehren zur Bewältigung solcher Einsatzszenarien? Sprich, ein E-Auto geht in Flammen auf.
Zusätzlich glaube ich nicht sehr viel. Also ich kann mir jetzt aus meiner persönlichen Sicht nicht vorstellen, dass jetzt jede Feuerwehr ein Gerät anschaffen muss, um diesen Kokon, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, wo die Batterien untergebracht sind, zu penetrieren und dann entsprechend zu löschen. Dieses Löschverfahren funktioniert. Nur wenn die Akkus noch nicht brennen, wenn man diesen Behälter und damit die Akkus penetriert, dann brennen sie ganz sicher und das Auto ist auf jeden Fall zerstört. Also um zu überprüfen, ob eine Batterie jetzt dann anfängt, ob sie ein Problem hat, ob sie die Gefahr einer Brandentstehung hat, kann man so zurzeit, meine Meinung, mit den normalen Wärmebildkameras überwachen. Und wenn nach einem Unfall oder nach einem Brand, der nicht die Batterie betroffen hat, das Fahrzeug gelöscht hat, man stellt in dem Bereich keine erhöhten Temperaturen fest, dann ist aus meiner Sicht der Feuerwehreinsatz beendet und wir fahren wieder nach Hause.
Martin, letzte Frage an dich. Was sind deiner Meinung nach die größten Risiken für Einsatzkräfte bei einem Unfall bzw. Brand von E-Autos?
Natürlich die Hochvoltanlage ist natürlich entsprechend zu beachten. Da sind aber eher die Spezialisten, die für den Einsatz zuständig sind, bewandert. Bei einem Brand muss man natürlich schon aufpassen. Der Energieinhalt in so einer Batterie ist doch entsprechend hoch. Also ich würde es, wenn keine Personenrettung ist, jetzt nicht unbedingt ein Auto, wo die Traktionsbatterie erhöhte Temperaturen zeigt und noch nicht brennt, würde ich jetzt nicht sofort jemanden hinschicken, dann genau erkunden, was ist hier wirklich passiert.
Danke, Martin. Das war wirklich spannend, vor allem die Einschätzung zu den besonderen Risiken und Herausforderungen für Einsatzkräfte bei Unfällen mit E-Fahrzeugen oder Hochvolt-Akkus. Damit haben wir jetzt ein sehr gutes Bild aus deiner Erfahrung und Sichtweise bekommen. Und genau an diesem Punkt möchten wir jetzt den Blick in Richtung Ausbildung und Vorbereitung richten. Denn die Frage ist ja, wie können sich Feuerwehren konkret auf solche Einsatzszenarien vorbereiten? Christian, du bist Ausbilder an der FZS in Lebring. Wie siehst du das? Welche Schwerpunkte setzt ihr aktuell in der Ausbildung, um Einsatzkräfte bestmöglich auf Brände und Unfälle mit E-Fahrzeugen oder Akkus vorzubereiten? Und was braucht es deiner Meinung nach, damit Feuerwehren sicher und effektiv mit diesen neuen Technologien umgehen können?
Ja, vorab, elektrifizierte Fahrzeuge ist ja keine neue Technologie, die gibt es ja doch schon länger jetzt dann auch auf der Straße. Und das sind natürlich aufgrund ihrer Überwachungssysteme kombiniert mit verschiedensten Unterstützungen ja sehr sicher. Wenn man die Konstruktion von solchen Fahrzeugen anschaut, beziehungsweise ist schon wie vorhin erklärt auch, ist ja die Hochvoltbatterie gut eingehaust, beziehungsweise eben so dadurch für mechanische Belastungen geschützt. Von diesen neuen Technologien würde ich, wie gesagt, nicht unbedingt sprechen, weil eben schon bereits seit 2017 gibt es in Österreich die Möglichkeit, ja, dieses Kennzeichen für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge zu erwerben. Das ist eben ein Kennzeichen, wo die Buchstaben dann grün eingefärbt sind. Und somit kann man eigentlich sagen, sind wir schon eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt. Und das beschäftigt uns natürlich in der Ausbildung auch, wohin die Frage jetzt natürlich auch geht, was machen wir? Einsatzkräfte brauchen eine fundierte Ausbildung. Die brauchen entsprechend auch eine zielgerichtete Ausbildung und vor allem einen offenen Umgang mit jeglicher Fahrzeugtechnologie. Seitens der Feuerwehrschule wird seit circa 7 Jahren einen eigenen Workshop zu dem Thema abgehalten, begonnen als Präsenzveranstaltung und seit Corona eigentlich als Online-Veranstaltung abgehalten. Wenn man von Bränden oder Brände von elektrischen Fahrzeugen spricht, so muss man hier mal ganz klar differenzieren, was brennt. Wenn nur das Fahrzeug brennt, unter Anführungsstrichen nur das Fahrzeug brennt, oder ist auch die Batterie betroffen. Bedeutet nun, wenn jetzt dann nur das Fahrzeug brennt, so ist es zu betrachten wie ein konventionelles Fahrzeug und somit auch bei uns in der Ausbildung ganz normal wie ein konventionelles Fahrzeug zu löschen, nämlich mit Wasser. Ist die Batterie jetzt betroffen? Das kann natürlich verschiedenste Möglichkeiten haben. Entweder sie beginnt zu reagieren, entsprechend weil sie mechanisch beschädigt worden ist oder weil sie überladen worden ist oder auch thermisch durch eben einen Brand, der vom Fahrzeug selber sein kann oder eben sekundär von der Umgebung her sein kann. Wenn jetzt die Batterie betroffen ist, dann ist der Löscheinsatz natürlich insofern aufwendiger, weil wir einfach mehr Löschwassermenge brauchen. Und das ist die Herausforderung der Feuerwehr auch, diese Löschwassermenge bereitzustellen. Und auch hier, wie bei jeder Brandbekämpfung, ist der Strahlrohrführer ein wesentlicher Bestandteil zum Erfolg.
Da, Christian, bietet sich für mich eine ganz kurze Zwischenfrage an. Du sprichst die konventionelle Löschmethode Wasser an. Also ist nicht mehr Schaum das Mittel erster Wahl?
Ja, eigentlich war Schaum nie das Mittel der ersten Wahl. Denn jedes Fahrzeug, das brennt, ist das Wesentliche, zuerst einmal die Temperatur hinunterzubringen. Und Temperatur bringe ich eben nur hinunter, indem ich eben Wasser zum Kühlen nutze. Häufig ist es dann verwendet worden, im Nachgang eben Schaum raufzugeben noch, um eben diesen Stickeffekt des Schaums zu haben, aber nicht in erster Linie. Also das heißt eher in sekundären, also zum Nachlöschen quasi oder dass wirklich alles dann gelöscht ist, wurde der Schaum eigentlich verwendet. Aber wie gesagt, ist nicht unbedingt erforderlich. Eine tolle Unterstützung für Feuerwehrmitglieder, wie bei technischen Einsätzen natürlich, ist auch hier bei solchen Brandeinsätzen die Rettungskarte. Die Rettungskarte finde ich von den verschiedensten Herstellern entweder auf den Homepages der jeweiligen Hersteller oder natürlich auch den Automobilclubs. In so einer Rettungskarte gibt es immer verschiedenste Untergliederungen. Einerseits den Aufbau des Fahrzeuges, andererseits natürlich auch Komponenten, wie wir Hochvoltsysteme abschalten könnten. Bis hin bei Punkt 6 kommt immer das Thema Brandbekämpfung. Und dort sieht man ganz klar, dass dort überall angegeben ist, Wasser ist das Löschmittel der Stunde. Es gibt sogar eine ältere Rettungskarte von einem sehr renommierten Fahrzeughersteller, der Elektrofahrzeuge herstellt, der spricht hier als Löschbedarf von ca. 11.000 bis 30.000 Liter Wasser, um seine Batterie zu kühlen bzw. zu löschen dann. Bei neueren Rettungskarten allerdings findet man diese Angabe nicht mehr, sondern es steht nur mehr, man braucht eine große Menge Wasser. Also es ist nicht definiert, wie viel. Und das ist eben auch die Lehrmeinung der Feuerwehrschule. Gelöscht wird mit Wasser, Wasser und nochmal Wasser. Wurde ein Fahrzeug gelöscht, dann gehört dieses Fahrzeug für mindestens 24 Stunden unter Quarantäne gestellt. Das wird im Regelfall durch das Abschleppunternehmen gestellt, also das wird nicht die Feuerwehr machen. Denn das Thema ist natürlich auch, diese Batterien können auch zu einem späteren Zeitpunkt noch reagieren und zu einer sogenannten Rückzündung führen. Und deswegen kommen sie auf einen Quarantänebereich, bedeutet einfach, dass kein anderes Fahrzeug in der Nähe ist, das ebenfalls zu brennen beginnen könnte oder Gebäudestrukturen oder dergleichen. Ein tolles Werkzeug für die Feuerwehren, um das vielleicht auch noch mit anzusprechen oder ist auch schon angesprochen worden, ist die Wärmebildkamera. Und zwar, viele Feuerwehren haben ja schon eine Wärmebildkamera und hier können wir ganz gut erkennen, ob eben entsprechende Erwärmungen stattfinden und auch ob unsere Kühlung mit Wasser erfolgreich war.
Wenn ich jetzt also kurz zusammenfasse, E-Fahrzeuge brennen nicht häufiger als klassische Verbrenner, im Gegenteil, die Statistik zeigt sogar ein geringeres Brandrisiko. Die Brandbekämpfung kann jedoch anspruchsvoller sein, vor allem dann, wenn die Traktionsbatterie, also der Hochvoltbereich, betroffen ist. Wasser ist bei allen Fahrzeugbränden das Löschmittel Nummer 1, Schaum wird, wenn überhaupt, nur ergänzend eingesetzt. Und mit guter Erkundung können Feuerwehren sicher arbeiten. Wichtig ist eben die Erkundung und die korrekte Einschätzung der Lage, bevor Einsatzkräfte in den Gefahrenbereich gehen. Am Ende bleibt festzuhalten, E-Mobilität verändert die Einsätze, ja, aber sie überfordert uns Feuerwehren nicht. Ja, heute haben wir mit HB Christian Landsmeier von der FF Mautern im Liesingtal, Bereichsfeuerwehrverband Leoben, einen Kommandanten zu Gast, der uns einerseits über die Arbeit quasi als Autobahnfeuerwehr an der A9, aber auch über seine Erfahrungen aus dem verheerenden Unwetterjahr 2024 berichten wird. Christian, ihr habt fast 12 Jahre keine größeren Unwettereinsätze gehabt. Die zwei wirklich verheerenden Unwetter 2024 haben euch, wie du selber gesagt hast, in dieser Hinsicht wieder etwas wachgerüttelt, oder? Es war wohl ein echt hartes Jahr für euch. Servus, Christian.
Ja, hallo Gregor. Genauso wie du richtiger sagst. Einerseits war im Jahr 2024 für uns als Feuerwehr Mautern sehr geprägt mit den Unwettereinsätzen im Gemeindegebiet, was uns natürlich da eben sehr gefordert hat. Anderes eben auch, wie auch erwähnt von dir, sind wir für den Bereich auf der A9 zuständig. Unser Einsatzgebiet erstreckt sich von der Autobahnauffahrt Kammern bis zur Autobahnauf- und Abfahrt Karlwang. Das heißt, wenn ein Verkehrsunfall je nach Alarmstichwort auf der A9 ist, wird eben in den Bereichen Mautern und Karlwang beziehungsweise eben im anderen Abschnitt Mautern, Kammern und Seitz alarmiert. Das hatte mal diesen Grund, dass die Angaben ja meistens immer sehr mangelhaft sind, wenn ein Notrufer anruft. Und somit ist eben gewährleistet, dass man immer in beiden Richtungen den Autobahnabschnitt abfährt und dann über Funk eben die mitalarmierten Wehren benachrichtigen kann.
Christian, wenn ich an meine FF Leutschach denke, wir haben zwar ein riesiges Einsatzgebiet von 76 Quadratkilometern und über 3.500 Einwohner alleine zu bewältigen, aber wir haben, wie ich immer sage, Gott sei Dank keine Autobahn und keinen Zug. Was ist das Spezielle an Autobahneinsätzen? Worauf kommt es an?
Ja, bei Einsätzen auf der Autobahn ist es natürlich immer, Eigensicherheit geht einmal vor. Das ganz selten, dass bereits irgendwo schon Einsatzkräfte eben bereits an der Unfallstelle sind, wenn wir eintreffen. Wir haben als Feuerwehr Mautern eigentlich die Prämisse, dass jedes Mitglied zusätzlich zur Einsatzuniform noch eine Warnweste dazu anzieht, damit eben einfach die Sichtbarkeit auf der Autobahn gewährleistet ist, immer auf der Fahrbahn abgewendeten Seite mal auszusteigen vom Fahrzeug, absichern der Unfallstelle, in der Nacht natürlich immer wieder noch die Schwierigkeit dazu, dass man schaut, man nimmt eine Blitzlichter, hat seine Verkehrsleiteinrichtung, so dass man den nachfolgenden Verkehr schon weit genug vorher warnt und schaut, dass die Geschwindigkeit verringern, weil es ist immer, wenn dort noch Personen eingeklemmt sind im Fahrzeug, ist es natürlich dann noch die Gefahr zusätzlich, dass der Verkehr uns behindert. Wenn es gar nicht anders möglich ist und wenn noch keine Polizei vor Ort ist und es ist wirklich eine schwer verletzte Person, dann sperren wir auch die Autobahn. Wir stellen einfach unseren RLFA auf die zweite Spur, sodass wir arbeiten können und nicht vom fließenden Verkehr behindert werden, weil es ist leider, wie es in der Praxis überall gang und gäbe ist, es werden die Handys gezückt von den vorbeifahrenden Fahrzeugen, es wird teilweise die Geschwindigkeit nicht wirklich reduziert. Und bei solchen belasteten Einsätzen, wo es wirklich Schwerstverletzte oder zu Toten kommt, ist eben auch dann immer das Thema, okay, welche Feuerwehrmitglieder, sind es erfahrene Kameraden oder sind es doch noch etwas Jüngere, die im Geschehen dabei sind? Dann versuchen wir im Anschluss, wenn wir wieder im Rüsthaus sind, das Ganze zu verarbeiten. Ich sage immer, eben beim Reden kommt Leid zusammen. Der eine steckt es leichter weg, der andere braucht oder ist froh, dass irgendwen hat zum Reden.
Übrigens sollte eine professionelle Nachbetreuung in solchen Fällen, so steht auch das KIT, das Kriseninterventionsteam für uns Feuerwehr natürlich zur Verfügung, auf alle Fälle in Anspruch genommen werden. Auch das gehört wohl zu den Führungsaufgaben von Einsatzleiter oder Kommandant, sich in solchen Fällen um seine Kameraden zu kümmern. Christian, Thema Rettungsgasse. Wie funktioniert es mittlerweile gerade auf den Autobahnen? Was ist dein Appell an die Autofahrer?
Die Erfahrung hat gezeigt, es ist immer, die ersten 2, 3 Autos sind wichtig. Wenn die mit der Rettungsgasse anfangen, funktioniert die Rettungsgasse. Wenn das am Anfang nicht funktioniert, stellen sie die Autos und die Lkw hinten noch einfach in die Kolonne und wir verlieren massiv an Zeit, damit wir an die Einsatzstelle kommen. Mein Appell an die Kraftfahrer, bitte, sobald sich irgendwo ein Stau bildet, es muss noch keine Unfallstelle irgendwo ersichtlich sein. Es kann nach einer Kurve oder so irgendwas sein und man sieht es einfach nicht. Aber bitte die Rettungsgasse bilden. Man weiß nicht, was noch alles notwendig ist. Kommt die Feuerwehr, die ASFINAG, die Polizei, das Rote Kreuz. Es ist einfach für uns als Einsatzkräfte enormer Vorteil, dass wir zur Unfallstelle kommen. Und was auch immer wieder auch schon aufgefallen ist, nach dem ersten Feuerwehrauto fahren schon wieder manche Leute hinten noch in der Rettungsgasse. Das bringt nichts. Er steht dann vorne an der Unfallstelle und behindert nur die nachrückenden Einsatzkräfte.
Kommen wir noch einmal zum Unwetterjahr 2024 zurück. Christian, was nimmst du, was nehmt ihr an Erfahrungen mit?
Wir sind beim ersten Unwettereinsatz eigentlich draufgekommen. Du brauchst im Rüsthaus auch nicht Leute, die was da einmal einen eigenen Stab oder mal eine gewisse Einsatzleitung aufbauen und einmal die ganzen Alarmmeldungen, die was per Funk reinkommen, entgegennehmen. Ich war mit meinem Stellvertreter, Obi Hirt Wolfgang, draußen im Ortsgebiet unterwegs und sind wirklich mal alle Schadenslagen immer abgefahren und man hat einmal eine gewisse Beurteilung gemacht, okay, was ist Priorität 1, was ist 2, was ist 3, wo brauche ich wie viel Kräfte, brauche ich irgendwo ein Spezialgerät dazu. Das hat sehr gut funktioniert. Im August beim zweiten Unwetter. Wir haben eigentlich diesen eigenen Stab gleich hochgefahren im Rüsthaus, haben dann zurückgegriffen noch auf den Abschnittsführungsstab, beziehungsweise war es dann immer notwendig, dass wir einen Abschnittsalarm ausgelöst haben, weil eben dieses Unwetter wirklich nur über dem Ortsgebiet von Mautern eben war und wir mit den eigenen Kräften das nicht bewerkstelligen haben können. Die Erfahrungen aus diesen Sachen raus haben gezeigt, dass es einfach notwendig ist, dass man selbst für die erste Zeit Sandsäcke zur Verfügung hat, auch bereits schon in gefüllter Form, sodass man gleich einmal wirklich schnell reagieren kann. Planen, dass man eben auch Risskanten, wenn sie irgendwo Gelände, Anrisse sind oder so, dass man die einmal abdecken kann. Natürlich ohne Mampf kein Kampf. Wir haben im Rüsthaus auch immer eine gewisse Dosenverpflegung vorrätig, dass eben schon einmal, wenn ein Einsatz länger geht, wird dann einmal eine Eigenverpflegung haben. Ein großes Dank noch an die Bevölkerung. Es war echt überwältigend, was uns die Bevölkerung während dieser Einsatzzeit rund versorgt haben, weil eben auch die Wertschätzung wirklich groß ist in der Bevölkerung und da jeder froh war. Einerseits, dass wir da waren, aber auch eben auch von Bewohnern, die was gar nicht betroffen waren. Die haben gesagt, na, danke, dass es euch gibt. Da habt ihr Jausen, da habt ihr einen Kuchen. Danke, danke, danke.
Herzlichen Dank, lieber Christian, lieber HBI Christian Landsmeier von der FF Mautern. Liebe Grüße an deine Kameradinnen und Kameraden. So, jetzt sprechen wir über das neue Lehrgangsprogramm der Feuerwehr- und Zivilschutzschule für 2026 bis Anfang 2027. Ein Programm, das, so hört man, bewährtes fortführt, aber auch viele moderne und zukunftsorientierte Ansätze integriert. Tom Meyer hat es dazu mit Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und dem Schulleiter Diplom-Ingenieur Gerhard Grein über Hintergründe, Neuerungen und die künftigen Abläufe gesprochen.
Ich beginne gleich mit dir, Gerhard. In den letzten Wochen und Monaten ist ja intensiv am neuen Lehrgangsprogramm gearbeitet worden. Warum?
Ja, wir wollten einfach ein Programm erstellen, das einerseits natürlich die bewährten Inhalte bereits anbietet bzw. wieder anbietet, andererseits aber auch neue Formate, aber auch moderne Ansätze einbinden. Und ich bin wieder zur Überzeugung, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Und ich glaube, dass es uns gelungen ist, ein vielfältiges Kursprogramm sowie auch die Bedürfnisse unserer Feuerwehren angepasst, ein Programm für die nächsten Jahre 26, 27 zu erstellen.
Reinhard, wann ist der Lehrgangsplan eigentlich beschlossen worden?
Ja, beschlossen wurde der Lehrgangsplan bei der letzten Landesfeuerwehrausschusssitzung in Graz. Das ist einstimmig über die Bühne gegangen.
Wir alle wissen, wie herausfordernd das Buchen bisher gewesen ist. Es gab fixe Zeitpunkte, bei denen man vorm Computer sitzen musste. Zuletzt war das Sonntagvormittag. Man hat auch gute Internetverbindung gebraucht, um im allerschlechtesten Fall nicht komplett leer auszugehen. Viele Angebote sind auch in wenigen Minuten voll ausgebucht gewesen, andere Plätze ungenutzt geblieben. Das hat immer wieder zu Frust und Unsicherheit geführt und die Kommandanten sind oft vor einem enormen Aufwand gestanden. Reinhard, was ändert sich da jetzt konkret?
Ja, konkret ändert sich eigentlich, dass die Lehrgangsplätze künftig fair und transparent über die Bereichsfeuerwehrverbände, über die Buchungsbeauftragten verteilt werden und auch von diesen gebucht werden, nach einem fix vorgegebenen Kontingent.
Gerhard, wie wird eigentlich sichergestellt, dass das Projekt auf einem guten Fundament steht?
Damit diese Neuausrichtung, was wir angesprochen haben, wirklich stabil und solide ist, haben wir eine ständige Arbeitsgruppe installiert. Mit dieser ständigen Arbeitsgruppe wollen wir einfach erreichen, dass wir noch näher mit den Beauftragten in den Bereichsverbänden bei den Feuerwehren sind und damit auch alle Bereichsverbände bereits im Vorfeld in der Lage sind, ihre Anfragen bzw. ihre Auskünfte von den Feuerwehren auch an uns heranzutragen. Daher ist auch diese Arbeitsgruppe ganz ein wesentlicher Punkt für mich, noch näher an den Feuerwehren arbeiten zu können. Und daher haben wir versucht, alle Bereichsverbände einzubinden. Und im heurigen Jahr war es noch etwas kurzfristiger. Das heißt, da haben wir von Juni bis August versucht, dieses Programm umzubauen bzw. aufzubauen. Nächstes Jahr ist es geplant, einen Regelkreis zu finden, dass quartalsmäßig immer jeder Schritt dieser Buchungsvorgabe dann einfach durchgeführt wird und wir wirklich Zeit haben, ein Programm für das gesamte Jahr zu erstellen.
Was bedeutet das jetzt ganz konkret?
Das heißt, das neue Lehrveranstaltungsprogramm und das neue Prozedere tragt einfach die Handschrift aller Bereichsverbände und das schafft die Grundlage dafür, dass wir auch in Zukunft bestmögliche Aus- und Weiterbildungen durchführen können und diese auch fair und transparent sind für die gesamte Steiermark.
Reinhard, eine kurze Frage an dich. Nimmt der Landesfeuerverband jetzt jemandem was weg?
Es wird bei dieser Neuregelung niemand etwas weggenommen, ganz im Gegenteil. Es wird uns allen was bringen, mehr Klarheit und vor allem mehr Gerechtigkeit.
Wie genau wird in Zukunft eigentlich die Zuteilung der Kontingente erfolgen, Gerhard?
Alles, was im Bereich der aktiven Mitglieder geht, erfolgt die Kontingentierung über die Anzahl der aktiven Mitglieder pro Bereichsfeuerverband. Und wenn es jetzt Lehrgänge gibt, die was zum Beispiel den Bereichsjugendbeauftragten oder den Feuerwehrjugendbeauftragten betrifft, läuft es dann über die Anzahl der Jugendlichen der jeweiligen Bereichsverbände. Und so versuchen wir wirklich fair und korrekt das Ganze in der Steiermark abzubilden.
Gerhard, es gibt ja auch Änderungen bzw. Neuerungen bei einigen Lehrgängen. Was genau ist davon eigentlich betroffen?
Also grundsätzlich wird sich unsere Führungsausbildungsschiene ändern, und zwar einerseits einmal dahingehend, dass wir den Führer-1-Lehrgang zukünftig mit 4+1 Tag abbilden werden. Der Grund dieser Änderung ist es, dass wir den Gruppenkommandanten oder die angehende Gruppenkommandantin noch besser mit Inhalten und Fertigkeiten auszustatten, bevor sie dann in den Einsatz gehen. Und daher dieses 4+1, und dieser eine Tag hinten, der was 4 Wochen später folgen wird, dient nachher dazu, dass man sich zwischen diesen 4 Wochen sich auf die Abschlussprüfung, wenn man so sagen will, vorbereiten kann. Und zusätzlich wird dieser letzte Tag noch mit rechtlichen Inhalten ausgestattet.
Kurze Zwischenfrage, Gerhard, zu dem 4+1. Muss ich da jetzt von selbst aus tätig werden und die Buchung vornehmen, oder macht ihr das?
Das wird so gehandhabt wie beim Kommandantenlehrgang. Das heißt, da ist im Anschluss um 3 bis 4 Wochen auch eine Abschlussprüfung. Das heißt, ich brauche keine eigene Anmeldung. Das wird seitens der Feuerwehrschule geregelt. Das heißt, wenn ich meine 4 Tage abgeschlossen habe, wird im Zuge des Lehrgangs bereits darauf hingewiesen und ein Termin gefunden, wo dann dieser 5. Tag dann absolviert werden kann mit den jeweiligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
Was ändert sich sonst noch?
Genau. Der Lehrgang Einsatzleiter, so wie wir ihn gekannt haben, wird zukünftig führen 2 sein. Hier ist einerseits einmal die Änderung, wenn wir auf der Tageszeit bleiben, die Änderung auf 3 Tage. Warum? Weil einfach der Wunsch da war, dass wir diese 4+4 Tage im alten System beibehalten. Dadurch haben wir jetzt geändert auf 5+3 Tage, also 3 Tage für den führen 2 zukünftig. Warum haben wir aber auch nun diese Namensänderung durchgeführt? Und zwar grundsätzlich ist es so, dass ich nicht nur nach dem Zugskommandanten Einsatzleiter bin, sondern ich kann bereits noch einen Gruppenkommandanten als Einsatzleiter laut Gesetz natürlich haben, und dadurch haben wir, so wie es österreichweit angeführt ist, die Lehrgangsreihe Führen 1 und Führen 2 jetzt so genannt, so wie es österreichweit durchgeführt wird. Wir planen aufgrund der derzeit beengten Situation auch den Sanitäterlehrgang anzupassen, und die Änderung wird so laufen, dass wir von 3 auf 2 Tage gehen. Diese Änderung ist möglich, dass wir einerseits einmal den ersten halben Tag, das ja Inhalt aus der 16 Stunden Erste-Hilfe-Grundkurs beinhaltet, dass wir diese Inhalte einfach als Voraussetzung bereits haben, einfach weglassen und am Nachmittag spezielle Sanitäter- oder Erste-Hilfe-Maßnahmen, die was nicht im Erste-Hilfe 16 Stunden involviert sind, bauen wir dann in die nächsten beiden Tagen ein. Und damit wir das auch vollziehen können, haben wir unsere Lernplattform, und mit dieser Lernplattform haben wir nun die Möglichkeit, auch so wie beim Technik 1 oder sonstigen Lehrgängen, Theorieeinheiten, was sonst den Lehrsaal durchgeführt werden, auch bereits online anzubieten. Das heißt, es wird ein sogenannter Hybridlehrgang, ein Teil online und ein Teil dann hier in der Feuerwehrschule in Form der praktischen Einheiten.
Das ist ja Teil dieses zukunftsweisenden Programms, dass ich neue Formate anbieten kann, die online stattfinden.
Genau so ist es. Das heißt, unser Ziel wird sicherlich sein, einiges oder vieles bereits online anzubieten und in weiterer Folge Hybridveranstaltungen anzubieten. Das heißt, wo ich einfach die beste Kombination für die Lernentwicklung für die Feuerwehrmitglieder draußen abbilden kann.
Wenn ich das Gespräch mit euch jetzt so für mich zusammenfassen darf, dass ja eigentlich sehr viel passiert in diesen letzten Wochen und Monaten und auch sehr viel Gutes auf Schiene gebracht worden, oder Reinhard?
Ja, ich danke allen sehr herzlich, die mit ihrem Wissen und mit ihrem Engagement zum Gelingen beigetragen haben, dass wir dieses Projekt umsetzen können. Und ohne die gemeinsame Anstrengung wäre dieser Schritt sicher nicht möglich gewesen.
Ich danke euch beiden für das Gespräch.
Das neue Lehrgangsprogramm bringt also viele positive Veränderungen mit sich. Von einer fairen und transparenten Platzvergabe über die Einbindung der Bereichsfeuerwehrverbände bis hin zu ganz neuen und modernen Lernformaten. Wichtig, die künftige Buchung von Kursplätzen erfolgt also ausschließlich über die Bereichsfeuerwehrverbände bzw. deren Buchungsbeauftragten. Damit setzt der Landesfeuerwehrverband wohl einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Feuerwehren in der ganzen Steiermark. Wie das künftig in den Bereichen gehandhabt wird, das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen im jeweiligen Bereich noch im Detail mitgeteilt und vorgestellt.
Wir sind Feuerwehr.
Dass die demografische Entwicklung also verkürzt, immer weniger junge und immer mehr ältere Menschen auch uns Feuerwehren betrifft, ist wahrlich nichts Neues. Neu sind auch nicht unsere Bemühungen um erwachsene Quereinsteiger, die wohl immer mehr einen großen Teil des Nachwuchs darstellen werden. Mit Löschmeister der Verwaltung Reinhard Klug von der Freiwilligen Feuerwehr Riegersburg stelle ich euch einen dieser Erwachsenen vor, ja, und damit wohl auch einen ganz besonderen, nämlich mit einer sehr kuriosen Geschichte, wie er nämlich zur Feuerwehr gekommen ist. Servus Reinhard.
Hallo Gregor, Vorerst vielen Dank, dass ich an eurem interessanten Feuerwehr-Podcast teilnehmen darf. Zu deiner Frage, wie ich als fast 60-Jähriger zur Feuerwehr gekommen bin, darf ich dir folgende recht lustige Geschichte erzählen. Vor 5 Jahren habe ich als erst vor kurzem in einen kleinen Ort gezogener ein Sonnenwendfeuer entzündet, das leider so stark geraucht hat, dass jemand aus einiger Entfernung befürchtet hatte, dass der Rauch aus einem Dachstuhl aufsteigt und deswegen die Feuerwehr alarmierte. Und deswegen standen innerhalb kürzester Zeit 3 Ortsfeuerwehren mit 5 Feuerwehrfahrzeugen und über 30 Feuerwehrleuten vor mir und wollten diesen vermeintlichen Dachstuhlbrand löschen. Wie ich mich dann später bei der Ortsfeuerwehr dafür entschuldigt habe, ist mir bewusst geworden, dass in meiner Nachbarschaft der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter wohnen. Und spontan habe ich die beiden gefragt, ob sie einen fast 60-Jährigen für etwas Sinnvolles bei der Feuerwehr gebrauchen können. Und da sie gerade auf der Suche nach einem Beauftragten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit waren, habe ich meine Ausbildung bei der Feuerwehr begonnen.
Reinhard, bei dir geht es beruflich wie bei der Feuerwehr nur 100%. Du hast sofort mit Kursen und Ausbildungen begonnen. Ich habe dich ja selbst damals in meiner Einheit beim ÖA-Lehrgang kennengelernt. Wie ist es dir wohl meist als der Älteste in den Kursen eigentlich so ergangen?
Im Zuge meiner Ausbildung bis zum Gruppenkommandanten ist mir immer bewusster geworden, wie großartig die Tätigkeit bei der Feuerwehr ist. Am meisten beeindruckt hat mich die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr, das hohe Ansehen in der Bevölkerung, die sehr, sehr gute Feuerwehrschule in Lebring und die gute Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren und anderen Blaulichtorganisationen. Ich persönlich empfinde die Zeit, die ich für die Feuerwehr investiere, als äußerst sinnvolle Freizeitgestaltung. Man trainiert seinen Kopf und seinen Körper. Man lernt viele Leute in allen Altersschichten und in allen sozialen Stellungen kennen. Und man kann sehr viel Gutes für die Orts- und Dorfgemeinschaft tun. Außerdem lernt man viel Interessantes, auch zu Themen, wie man selbst Vorsorge treffen kann, um zum Beispiel Brände zu verhindern, sowie auf Blackouts, Naturkatastrophen und Ähnliches vorbereitet zu sein.
Reinhard, ich habe schon angesprochen, Quereinsteiger sind eine immer größere Stütze unserer Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit. Zahlt es sich aus deiner Sicht also aus, sich als Feuerwehr aktiv, um erwachsene Quereinsteiger, auch wie bei dir vielleicht mit Ende 50, so zu bemühen?
Ich kann jeder Feuerwehr nur raten, viel Arbeit und Zeit in die Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, damit möglichst viele Menschen mitbekommen, dass man auch als älterer Quereinsteiger etwas Sinnvolles bei einer Feuerwehr tun kann. Dazu muss man berichten, wie viel Hintergrundarbeit und Hilfstätigkeiten in einer Feuerwehr notwendig sind und welche Möglichkeiten eine Feuerwehr bietet, zum Beispiel in der Verwaltung als Schriftführer, Kassier, Archivar, Beauftragter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Fachgebiete wie Jugendbetreuung, Wartung von Geräten und Rüsthaus, EDV, Funk, soziale Medien, Senioren, Bekleidung, Ausrüstung, Sanität, Bewerbe, Veranstaltungen und Ähnliches.
Dein Wort in Gottes Ohr. Danke, Reinhard. Danke, Herr Löschmeister der Verwaltung Reinhard Klug von der Freiwilligen Feuerwehr Riegersburg. Liebe Grüße und bis bald mal. Mit einem Danke für die gute Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen Feuerwehren der Steiermark mit der Berufsfeuerwehr Graz gibt es gerne einen aktuellen Veranstaltungshinweis von Thomas Schmalnecker, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der BF Graz. Servus Thomas.
Ja, hallo Gregor, danke dir vielmals für die Möglichkeit dieser Ankündigung. Am Samstag, den 18. Oktober, findet der Tag der offenen Tür der Grazer Berufsfeuerwehr statt. Warum ist dieser Tag, diese Veranstaltung so besonders für uns? Zum einen im Hinblick auf das Familienfest mit sehr vielen Begegnungen, auf die wir uns schon freuen. Zum anderen findet die Veranstaltung in unserer neuen Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz statt. Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt. Los geht es ab 10 Uhr.
Ja, und das war's auch schon wieder. Folge 4 von Hurch zur. Wir hoffen, es war wieder einiges Wichtiges, vielleicht ja was Neues und hoffentlich Interessantes für euch mit dabei. Also für mich ganz sicher, Tom.
Für mich war es jetzt wieder eine Folge voller Aha-Momente und ich hoffe, euch ist es genauso ergangen. Wenn ihr mehr von Hurch zur hören wollt, ein Tipp. Die bisherigen Folgen findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hosten über Podigy, somit könnt ihr unsere Folgen auch ganz bequem über Spotify, Apple, Teaser oder Amazon Music nachhören. Und jetzt, Gregor, jetzt gehen wir wieder Stimmenfang an. Die nächste Folge muss ja vorbereitet werden. Also dranbleiben lohnt sich und auch ein Abo unseres Kanals bei deinem Podcast-Anbieter. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke fürs Dabeisein. Und wie immer, bleibt neugierig, bleibt engagiert und passt gut aufeinander auf.
Huch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.